Liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Predigt, gestärkt aus der Krise. Unser Predigttext für heute ist im Johannesevangelium Kapitel 14, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Zuvor möchte ich jetzt mit euch beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir bitten dich um Weisheit, um Verständnis, um deine Gegenwart, die du verheißen hast, damit wir aus deinem Wort gesegnet werden, gestärkt werden, und wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen. Gestärkt aus der Krise. Wir müssen die Krisen unserer Zeit heute nicht näher erläutern, nicht näher ausführen. Jeder spürt in der Pandemie die Einschränkungen, die Behinderungen, das, was so anders ist zu früher. Man fühlt sich ein wenig eingesperrt, eingeschränkt. Man kann nicht dorthin in Urlaub gehen, wo man hin wollte. Man kann nicht frei anderen Menschen vielleicht so begegnen wie früher. Es gilt, vorsichtig zu sein, um nicht angesteckt zu werden. Pandemien, Krisen gesellschaftlicher Art, Klimakrise, Naturkatastrophen, persönliche Krisen, Krisen im Glaubensleben, Krisen im Alltag mit Teenagern, die pubertieren, mit dem Ehepartner, am Arbeitsplatz. Krisen kennzeichnen unser Leben. Und die Frage ist, wie wir auf diese Krisen reagieren, wie du auf Krisen reagierst. Der eine verzweifelt, verzagt, zieht sich zurück, gibt auf. Der andere sagt, ich bleibe dran. Ich brauche aber dafür einen festen Halt. Und diesen festen Halt soll uns die Botschaft Gottes an die Gemeinde Laodicea in Offenbarung geben. Ein fester Halt in einer dreifachen Botschaft, die es uns ermöglicht, gestärkt durch die Krisen unseres Lebens, gestärkt durch die Krise, in der wir uns jetzt alle befinden, hervorzukommen. Diese Krise zu bewältigen. Die Botschaft an die Gemeinde Laodicea finden wir in Offenbarung 3, ab Vers 14. Die Botschaften Gottes über die Gemeinde der Endzeit sind Botschaften mit Herausforderungen und Hinweisen auf Krisen. Diese Gemeinde Laodicea, die ab Vers 14 beschrieben wird, hat Herausforderungen und Verheißungen. Ich möchte jetzt den Text einmal lesen und dann durch diese drei Bereiche heute gehen. Das Gold, das im Feuer geläutert ist, die weißen Kleider und die Augensalbe. Im Kapitel 3, Vers 14 heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich. Und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine Botschaft an Laodicea, die wir meistens als eine Warnungsbotschaft wahrnehmen. Aber ich möchte heute Morgen die Verheißungen dieser Botschaft hervorkehren und mit einer Geschichte beginnen. Eine Familie lebte in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus. Viele Parteien in 3 Stockwerken lebten in diesem Haus zusammen und sie lebten dort glücklich, bis auf die Einschränkung, dass das kleine 3-jährige Mädchen blind geboren war. Vieles war im Alltag anders als sonst oder mit anderen Kindern, aber vieles war auch dadurch reicher. Sie liebten einander und sie liebten das Kind und das Mädchen liebte die Eltern. Unglücklicherweise war es einmal kurz alleine zu Hause gelassen worden und in dem Zeitraum ist in einer anderen Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Rauch durchzog das Gebäude, Flammen verbreiteten ungewöhnliches Knistern und auch Wärme und Hitze und es war beängstigend. Und dieses Mädchen ging immer mehr an die Außenseite der Wohnung, wo das Fenster nach draußen war. Es sah ja nichts, aber sie hörte die Feuerwehr und öffnete das Fenster. Die Feuerwehr konnte unglücklicherweise ihre Drehleitern nicht zu diesem Fenster anlehnen, hochbringen. Es gab keine Möglichkeit, dieses Mädchen abzuholen durch einen Feuerwehrmann. Und so hat man ein Springtuch aufgestellt und das Mädchen angefleht, sie möge doch in die Tiefe springen. Einfach nach vorne in dieses Tuch springen. So einfach ist es natürlich nicht aus dem 3. Stock. Aber das Mädchen bewegte sich keinen Millimeter. Die Flammen wurden mehr und mehr, die Situation immer bedrohlicher. Und dann erschien der Vater des Mädchens auf diesem Platz und er sah in wenigen Sekunden sofort die Situation und rannte zum Haus und rief dem Mädchen von unten zu, meine Liebe, ich bin dein Papa, hörst du mich? Und sie sagt, ja, ich höre dich. Und er sagt, hör mir zu, ich liebe dich. Du musst jetzt auf das Gesims steigen des Fensters und dann nach vorne springen. Und die Feuerwehrleute staunten, nicht schlecht. Sie hatten schon 10 Minuten versucht, das Mädchen zum Springen zu bringen. Und sie staunten, als das Mädchen diese Schritte tut und ohne weiteres in die Tiefe springt. Das Tuch ist ausreichend, das Mädchen wird aufgefangen und in wenigen Augenblicken ist sie in den Armen des Vaters. Tränen der Freude fließen, sie ist gerettet. Später fragt ein Journalist das Mädchen, ja, hast du keine Angst gehabt? Und das Mädchen sagte, nein, es hat mich ja mein Vater gerufen. Es hat mich ja mein Vater ermutigt zu diesem Schritt. Ich hatte keine Angst. Eine Botschaft in der Krise, keine Angst. Das erste Bild in dieser Botschaft an Laodicea ist im Feuer geläutertes Gold, wie wir das im Vers 18 haben. Gott selbst rät uns, dieses Gold im Feuer geläutert zu finden. Und wir haben einen Text im Petrusbrief, im 1. Petrus 1, 6 und 7, der diesen Gedanken aufgreift. 1. Petrus, Vers 1, Kapitel 1, Vers 6 und 7. Und er schreibt dort, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit der Anfechtung, der Krise, der Herausforderung, der Einschränkung, der Angst vielleicht habt, damit euer Glaube als echt und kostbar befunden wird. Jede Krise muss am Thron Gottes vorbei. Die Erde gehört Gott, die Zeit gehört Gott, die Endzeit gehört Gott. Er weiß, was kommt, er weiß, was dir und mir im Alltag begegnet. Und er versucht uns nicht über unsere Kraft hinaus, auch wenn es manchmal so aussieht, wie Paulus im 2. Korinther im 1. Kapitel schreibt, wir dachten, dass wir über unsere Kraft hinaus versucht werden. Anfechtung, Krisen, ein brennendes Haus. Das sieht so aus, als würde es zu einer Endstation, in eine Sackgasse gehen. Und doch geht es bei Gott weiter. Und Gott sagt, hab keine Angst. Ich lasse diese Dinge zu, damit dein Vertrauen stärker wird. Und so sagt es auch Paulus in diesem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Das diente dazu, dass wir unser Vertrauen auf einen Gott setzten, der sogar Tote auferwecken kann. Geht dein Glaube so weit, dass du sicher bist, dass Gott auferwecken kann? Dass Gott jede Situation ändern und dass er die Situation auch ändern wird, wenn er wiederkommt, die diese Welt erlebt. Wir haben eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Es gibt das Happy End, es gibt die Rettung. Aber in der Herausforderung sind wir belastet und manchmal wie gelähmt in dieser Läuterung. Aber es geht darum, den Glauben festzuhalten. Jesus kam vom Verklärungsberg und erlebte, wie ein Mann die Jünger beschäftigt und sie fragt, könnt ihr nicht meinem Sohn helfen, der epileptische Anfälle hat, der vielleicht okkult belastet ist, könnt ihr nicht helfen? Und sie konnten nicht. Und schon waren viele Menschen gekommen und beobachteten diese peinliche Situation, die Jünger Jesu konnten nichts tun. Dann kam Jesus vom Berg mit den dreien, die er mitgenommen hat. Und fragte, was ist hier los? Der Mann sagt, sie können nicht helfen. Wenn du kannst, hilf du. Das können wir im Markus-Evangelium Kapitel 9 ab Vers 22 lesen. Markus Kapitel 9, Vers 22. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du kannst, hilf uns. Darin schwingt ein Zweifel mit. Wenn du kannst, hilf. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und der Mann erkennt, ihm fehlt dieses Vertrauen in der Krise. Er ist in einer Krise, weil sein Sohn so krank ist. Und er wünscht sich Gesundheit und Veränderung für den Sohn. Wir wünschen uns auch, aus der Krise herauszukommen. Aber wie stark ist unser Glaube zu unserem Gott? Und dieser Vater schrie und drückte diese so wichtige Bitte aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube und Vertrauen muss uns auch geschenkt werden. Und das ist diese erste Verheißung an die Gemeinde Laodicea von Gott. Lass dir Glauben von mir schenken, mitten in der Krise. Gib in der Krise nicht auf. Übe Glauben und Vertrauen. Bleibe dem Wort treu, Gott treu und vertraue ihm weiterhin. Und wenn du aus dieser Krise herausgehst, dann wirst du jubeln. Dann wirst du sagen, ich habe einen Gott erlebt, der stärker ist und war als die Krise, der mir herausgeholfen hat. So wie die drei Männer im Feuerofen in Daniel 3. Ab Vers 17 berichtet, Nebukadnezar droht ihnen an, wenn sie sich nicht vor dem Bildnis niederknien, dass sie in den feurigen Ofen geworfen werden. Eine Krise. Aber sie sagen, es ist nicht nötig, dass wir dir eine Antwort geben. Wir werden nicht niederfallen, wir werden Gott anbeten. Und er wirft sie in den Ofen. Eine Krise, ein Feuer. Und im Feuer, in der Krise, mittendrinnen, ist der vierte Mann, ist der Sohn, der aussieht wie ein Sohn der Götter. beschreibt ihn Nebukadnezar. Jesus ist in der Krise anwesend und wenn erforderlich, greift er ein. Er gibt uns einen Rat, er ermutigt uns zu vertrauen und wir können jubeln. Wie müssen sich die drei Männer gefühlt haben, als sie herauskamen, als sie bewundert wurden für ihren Glauben und für das Wunder, das sichtbar wurde. Wie sie dann befördert wurden, statt ihr Leben zu beenden. Wie haben sie sich gefreut? Und immer wieder werden in der Bibel solche Szenen beschrieben. Wir haben ein Kapitel, das vom Glauben spricht im Hebräerbrief. Kapitel 11, ein Hohelied des Glaubens. Und dort wird Glaube definiert im Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben, der mehr sieht oder der das Unsichtbare sieht, durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch diesen Glauben kam Noah zum Jubeln. Er kam in die Krise, dass Gott sagte, die Welt wird durch eine Wasserflut untergehen. Du musst ein Boot bauen und dort hineingehen mit den Tieren. Es war eine Krise, eine Lebenskrise, aber er vertraute Gott. Und Gott trug ihn durch diese Sintflut, die über ein Jahr gedauert hat, ein Jahr hindurch. Und er jubelte, weil Gott seinen Glauben gestärkt hat in der Krise. Und er kam stärker hervor. Abraham, ein Mann des Glaubens, auch er wuchs im Glauben. Er hat auch einmal seine Frau verleugnet in Ägypten, aber er ist daran gewachsen. Der Vater des Glaubens. Er ist ausgezogen im Glauben, er lebte im Glauben im gelobten Land und er hat dazugelernt und seine Frau hat durch den Glauben dann den Isaak bekommen. Der Glaube bewegt die Hand Gottes. Der Glaube bewährt sich, kann sich in der Krise bewähren. Vertrauen ist nötig. Und im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Glaube bedeutet, ich weiß, dass Gott existiert. Ich weiß, dass er mich kennt, dass er mich geschaffen hat, dass er mich erlöst hat und dass er eine Zukunft für mich hat. Ich glaube das. Und dieser Glaube, dass Gott existiert, verbindet sich hier in diesem Text auch mit der Gewissheit, er wird handeln. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, Gott wird handeln. Zu seiner Zeit und zum Besten. Im Feuer geläuterter Glaube. Ein Glaube, der über die Krise hinweg sieht. Einen Glauben, den Jesus auch seinen Jüngern mitgeteilt hat, in diesem Wort, euer Herz erschrecke nicht, in Johannes 14, Vers 1. Auch sie würden vor der Krise ihres Lebens stehen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass Jesus gekreuzigt wird. Ihr Glaube würde in dieser Zeit fast zusammenbrechen. Ihre Vorstellungen, ihre falschen, würden sie nicht mehr tragen können, weil sie den Tod Jesu miterleben würden. Und Jesus sagt ihnen davor, euer Herz erschrecke nicht. Er sagt uns heute, was immer in Zukunft kommen wird, was immer du jetzt erlebst, verfall nicht in Panik. Lass dein Herz nicht erschrocken sein. Erschrecke nicht, sondern glaube an Gott und glaube an mich. Der Glaube ist dieses Seil, das uns durch das Wasser zieht. Der Glaube ist der Anker, der das Schiff festhält. Dein und mein Glaube hält uns in der Krise. Und er wird stärker, so wie Verletzungen, die wir haben, ein Knochenbruch, wenn er verheilt, macht den Knochen stärker. Und andere Dinge. Die erste Botschaft an Laodicea ist eine ermutigende Botschaft zu glauben und zu vertrauen. Und die zweite Botschaft ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst, die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Das zweite, was Gott Laodicea anbietet, offeriert, sind weiße Kleider. Weiße Kleider in der Symbolsprache der Bibel führen uns zum Gedanken der Kleider der Gerechtigkeit Gottes. Weiße Kleider anziehen. Wir haben diesen Gedanken in Galater 3,27, wo Paulus sagt, dass alle, die auf Christus getauft sind, Christus angezogen haben, dass sie ihn selbst anziehen. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wer sich entschieden hat zu dieser Neugeburt aus Wasser und Geist, wer sich entschieden hat zu diesem neuen Leben durch den Heiligen Geist, entsprechend dem Wort Gottes, einem Leben in Gemeinschaft mit Jesus, einem Leben des Glaubens, der bekommt von Gott ein neues Kleid. Ein weißes Kleid, ein Kleid der Unschuld. Und Salomo hat es gesagt. Paulus hat es in seinen Briefen gesagt. Die ganze Bibel ist voll von dem Gedanken, dass wir Menschensünder sind von Natur aus. David hat es im Psalm 51, Vers 7 gesagt. Ich bin in Sünde geboren. Meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Sobald der Mensch im Mutterleib geboren, gezeugt, entwickelt wird, ist er ein Mensch, so wie Adam, im gefallenen Zustand und braucht Erlösung. Er hat keine Unschuld mehr. Die Schwäche des natürlichen Herzens führt auch zu vielen, vielen Sünden und zu vieler Schuld. Unschuld geht verloren. Und Jesus ist gekommen, sagt uns Paulus im ganzen Römerbrief und dort speziell auf den Punkt gebracht in Kapitel 5, Vers 18, dass Jesus diese Gerechtigkeit, diese Unschuld durch sein Leben erworben hat und es uns als Geschenk offeriert. In Römer 5, Vers 18 sagt er, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Durch die Gerechtigkeit Jesu kommt das Leben. Der Verdienst für sein sündloses Leben ist deine und meine Eintrittskarte für den Himmel. Nur durch sein Leben, durch seine Verdienste dürfen wir auf den Himmel hoffen. Aus diesem Grund hat Jesus den Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Er wollte uns ein Unschuldskleid erwerben durch sein treues, vertrauensvolles und reines Leben. Niemand konnte ihn einer Sünde bezichtigen und der Verdienst für sein Leben auf Erden wäre ewiges Leben gewesen. Er hätte nicht sterben müssen. Aber er tauscht mit uns das Kleid. Er sagt, zieh dein Kleid der Schuld aus, ich trage es nach Golgatha und ich gebe dir mein weißes Kleid als meine Gerechtigkeit, als Eintrittskarte für den Himmel. Und im Besonderen bei der Taufe, dort wo wir Ja sagen zu Jesus, seiner Einladung nachkommen und sagen, ja, ich möchte mit dir leben, schenkt er uns sein weißes Kleid der Gerechtigkeit. Und im Gegenzug bezahlt er unsere Schuld durch sein Blut. Sein Blut gilt zur Bezahlung unserer Schuld. Dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit, das uns Zuversicht gibt und das uns auch den Himmel öffnet. Denn Gott kann nur Gebete von jemandem erhören, der unschuldig ist. Aber wir sind nicht unschuldig. Gott erhört die Gebete von Sündern nicht, aber er hört Gebete von Menschen, die durch die Gerechtigkeit Jesu bedeckt sind. Deshalb sprechen wir nach dem Gebet auch diesen Satz im Namen Jesu und meinen damit, unser Gebet wird durch die Gerechtigkeit Jesu erhört. Weiße Kleider anziehen von Gott. Wir wissen auch aus einem Gleichnis in Matthäus 22 von einer Hochzeit, wo ein Vater eine Hochzeit für den Sohn ausrichtet, wie wichtig diese Kleider sind. Denn dort werden neben der Einladung auch die Kleider angeboten und es gibt dann jemand, der bei der Hochzeit ohne dieses Kleid, dieses geschenkte Kleid anwesend ist und der Vater sagt, wie bist du da hereingekommen? Und er muss auch wieder gehen. Dieses weiße Kleid Gottes hat viel auch mit Lukas Kapitel 18 ab Vers 9 zu tun, wo Jesus dieses Gleichnis von dem Zöllner und dem Sünder erzählt und wo es um die eigene Gerechtigkeit oder die Gottesgerechtigkeit geht. Bin ich gut oder ist Gott gut? Und unglücklicherweise sieht der Pharisäer hier im Vers 9 seine Gerechtigkeit als gut genug an. Und im Endeffekt steht er und sein Ich im Mittelpunkt, wenn es hier heißt, im Vers 11, der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Armen, die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ein Mensch, der sich auf seine Gerechtigkeit verlässt, die aber nicht ausreichend ist für den Himmel. Laodicea in der Herausforderung, auf eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, hat das Angebot Gottes, komm, tauschen wir die Kleider, vertraue auf meine Gerechtigkeit. Das wird dich in den Himmel führen. Neben dem neuen Kleid ist auch die Augensalbe wichtig. Die geöffneten Augen, die Salbe, die auch mit dem Heiligen Geist natürlich zu tun hat. Augensalbe. Wir Menschen haben die Neigung, manchmal über eigene Fehler und über eigenes zu kurz kommen hinwegzusehen. Andere sehen klar die Probleme, wir selber sehen sie nicht. Und manchmal kommt es zu Situationen, wo andere uns sagen müssen, schau mal, das war nicht in Ordnung. Wie unangenehm ist das manchmal? Wie viel besser wäre es, wenn wir uns das vom Vater oder von Jesus sagen lassen? Wenn wir in der Bibel forschen würden über das Wesen Gottes? Wenn wir in der Offenbarung Gottes auch durch den Geist der Weissagung lesen würden, was brauche ich denn für mein Leben? Was soll ich denn verändern, dass unser Coach, der uns fördert, wirklich die Gelegenheit hat, durch das Mittel seiner Offenbarung uns tiefgreifend zu verändern und uns die Augen zu öffnen. David war diese Notwendigkeit dieses Geschenkes bewusst, als er im Psalm 119, Vers 18 sagt, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, an deinem Wort, an deiner Offenbarung. Deshalb beten wir auch, bevor wir die Schrift lesen, damit du und ich das richtige Verständnis bekommen. Gott kann uns das richtige Verständnis geben. Wie oft ist es schon geschehen, dass wir eine Stelle in der Schrift gelesen haben, mehrmals, öfters, und wir keine großartige Erkenntnis gefunden haben. Und dann im nächsten Blick sehen wir, oh, was da alles drinnen steht. Und es entfaltet sich ein Reichtum, wie es Salomo andeutet, der sagt, wenn wir schürfen und graben, wenn wir Zeit investieren, wenn wir suchend sind, dann werden wir quasi Goldadern, Diamantenadern, Schätze finden im Wort Gottes. Der eine findet sie, der andere nicht. Es braucht Augensalbe, die allein Gott schenken möchte. Eine Augensalbe, die wir von David auch im Psalm 139 dem Sinn nach beschrieben haben. David bittet im Psalm 139 darum, dass Gott ihn prüft, dass Gott ihn auch in seinem Charakter erforscht. Wir haben das im Vers 23 und 24. Er gibt die Prüfung seines Lebens an Gott ab. und sagt: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Mir gibt das persönlich sehr viel Geborgenheit und Sicherheit zu wissen, dass Gott mich prüft, dass Gott mir hilft und nicht nur prüft, sondern auch einen guten Weg, den Weg zum ewigen Leben führt. Geöffnete Augen, die Aufgabe des Heiligen Geistes. In Johannes 20, Vers 15 wird uns eine Situation beschrieben von einer Frau, die voller Tränen selbst Jesus nicht sehen kann. Und es kann sein, dass in unserem Leben mehr Tränen durch die Umstände da sind, durch das wir Dinge nicht einordnen können. Wir sind verzweifelt, wir haben Angst, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir sind wie in einem Nebel. Wir sind benommen. Und wir können selbst Jesus, der an unserer Seite ist, nicht wahrnehmen und den Trost nicht empfangen, den er spenden möchte. Augensalbe, die den Heiligen Geist darstellt, bedeutet auch, dass der Heilige Geist uns Jesus nahe bringt, dass er uns Jesus zeigt, dass er uns zeigt, dass er da ist und dass wir ihn nur sehen sollen. Es ist die Situation nach der Auferstehung. Maria wähnt ihren Heiland noch in einem Grab und meint, er ist vom Gärtner irgendwo anders hingebracht worden. Sie denkt mit keinem Gedanken, dass er auferstanden wäre. Wird angesprochen und in ihrer Trauer und in ihren Tränen erkennt sie nicht, dass sie Jesus anspricht. Wir haben das im Vers 14, wo es heißt, als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Ein warmes Wort, ein Wort von der Stimme her, das sie kannte. Aus dem Gespräch wurde ja mehr und mehr bewusst durch den Heiligen Geist, dass Jesus da ist. Dass er unerwarteterweise da ist. Dass das Leben, dass der Erlösungsplan doch anders verlaufen ist, wie sie sich das gedacht hat. Aber dass Jesus gesiegt hat. Er hat es vollbracht. Der Glaube an ihn bringt etwas. Die weißen Kleider sind erworben, sie stehen bereit. Die Augensalbe des Heiligen Geistes ist ständig da, um uns Jesus zu zeigen, das Wort zu zeigen. Was für Angebote, die Gott macht und die aus der Sicht Gottes nötig sind für die letzte Gemeinde auf Erden. Denn Laodicea als siebte Gemeinde dieser Gemeinden, die in Kapitel 2 und 3 beschrieben sind, sie haben auch eine kirchengeschichtliche Dimension und folgen genau dem Auf- und Abstieg seit der Urgemeinde bis zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Die letzten drei Gemeinden, die in der Offenbarung eben genannt sind, haben immer mehr den Aspekt der Wiederkunft Jesu im Auge. Aber interessanterweise ist nicht die letzte Gemeinde diejenige, die am besten dasteht, sondern die vorletzte, die Philadelphia-Gemeinde. Aber Gott, er ermahnt und er ermutigt uns, dass wir in dieser letzten krisenhaften Zeit, in der wir Menschen leben, diese drei Dinge nicht vergessen. Dass Krisen dazu da sind, unseren Glauben zu läutern, zu festigen, zu verfeinern, Gelegenheiten, Glauben zu üben, der stärker wird. Und Gott möchte uns erinnern, dass wir in dieser Zeit unbedingt darauf achten, nicht unsere Gerechtigkeit zu haben, sondern seine Gerechtigkeit anzunehmen. die Gerechtigkeit Jesu und auch zu behalten. Denn die Galater, die haben zwar waren getauft, aber auch sie haben diese Gerechtigkeit teilweise wieder verloren. Es geht um das Behalten. Und der dritte Punkt, wir dürfen zuversichtlich sein uns über unsere Vorbereitung durch diese Augensalbe, die er anbietet. Und dürfen mutig sein und sagen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Dinge sehe, wie du sie siehst. Dass ich dein Wort verstehe, wie du es möchtest, dass ich es verstehen soll. Und mit diesen drei Dingen sind wir Laodicea, die gelernt haben, ihr Leben nach Gottes Angeboten auszuleben in der Krise. Und wir werden singen und uns freuen, wenn Gott die letzte Krise verändern wird durch die Auferstehung der Toten, durch die Wiederkunft Jesu, durch die neue Erde, durch das Millennium und die anschließende Reinigung der Erde und das ewige Leben ohne Tod und Leid. Wir werden zurückdenken und Gott danken und sagen, du hast uns ermutigt, du hast uns gestärkt, du hast alles für uns getan, uns Glauben geschenkt, Gerechtigkeit und Augensalbe. Wir danken dir dafür. An dieser Stelle möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und deine Ermutigungen. Wir danken dir, dass du uns Glauben schenken möchtest, dass deine Gerechtigkeit immer bereitsteht und deine Augensalbe dein Heiliger Geist. Herr, lass all diese Mittel wirksam werden in unserem Leben und lass sie uns für unseren Alltag und für die Zeit, die du uns noch geben willst, eine Hilfe sein, jeden Tag in enger Gemeinschaft mit dir und uns vorbereiten für die Ewigkeit. Hab Dank dafür in deinem Namen. Amen.